Wie geht es euch, wenn ihr in die Welt und in die Gesellschaft hinausschaut? Wenn ich in die Welt schaue, dann merke ich so ein ungutes Phänomen, eine zunehmende Polarisierung. Egal, also wenn ich so ein bisschen zurückschaue, so ein paar Jahre, also schon 8 Jahre her, gab es so eine Brexit-Abstimmung in England. Und da habe ich gemerkt, die Gesellschaft in England hat sich sehr stark polarisiert. Und wenn man in die USA schaut, da ist wieder mal Wahlkampf. Ich habe das Gefühl, da ist immer Wahlkampf. Aber die letzten 2 Wahlkämpfe, 2016 war polarisiert, 2020. Jetzt wieder ist es sehr eine polarisierte Gesellschaft geworden. Und es wird ständig polarisiert und man schafft es nicht mehr, Brücken zu bauen. Und seit Corona merke ich das auch in unserer Gesellschaft stärker, dass da auch wieder polarisiert wird. Und es wird weniger ein Dialog geführt und man hört sich weniger zu. Vermehrt igelt man sich ein in seine eigene Meinung und lässt andere Argumente gar nicht mehr gelten. Und die sozialen Medien verstärken das noch. Man ist in seiner eigenen Bubble. Anstatt dass man in den Austausch kommt und andere Perspektiven sieht, andere Meinungen hört, werden einfach Emotionen geschürt, und zwar insbesondere Empörung. Ganze Firmen haben sich darauf spezialisiert, dass man empört ist. Weil Empörung gibt am meisten Klicks im Internet, es gibt die größte Aufmerksamkeit, die Leute bleiben am längsten dabei und deshalb kann man ihnen am besten Werbung verkaufen. Aber die Menschen, die das konsumieren, sind schlussendlich stärker polarisiert und es geht ihnen schlechter als vorher. Und manchmal denken wir vielleicht, warum sind die anderen nicht meiner Meinung? Ich habe ja die Beste. Und diese Polarisierung merken wir nicht nur in der Gesellschaft, sondern manchmal merken wir das in der Gemeinde, manchmal merken wir das auch in der Familie. Und es führt immer wieder zu Spannungen und zu Lasten, die auf uns liegen. Und da sagt Jesus, lernt Demut. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28 und 29, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Erquicken heißt neu beleben, heißt stärken, heißt erfrischen. Und Jesus sagt, hey, er ist sanftmütig und demütig. Was bedeutet denn das? Und was benötigen wir dafür? Wir haben vorher ein paar Antworten gehört, was Demut bedeutet. Und die sind alle gut. Und was benötigen denn wir, um demütig zu sein? Der erste Punkt wurde schon genannt, es ist zu wissen, wer wir sind. Zu wissen, wer ich bin, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Und sich selbst zu akzeptieren. Ich habe hier da diese Grafik mitgebracht. Manche haben schon diskutiert, was das für eine Kurve sein könnte. Ob das etwas Mathematisches ist oder... Ich habe auch schon gehört, es ist vielleicht eine Herz-Sinus-Kurve, aber wenn die Herz-Sinus-Kurve so aussieht, dann solltest du dringend zum Arzt, weil das sieht nicht gesund aus. Nein, es ist etwas anderes. Es gibt 2 Achsen, wurde auch schon bemängelt, die Achsen sind ja gar nicht beschriftet. Natürlich kommt eine Beschriftung hinzu. Das ist die Wissensachse. Andere denken, oh, Benni arbeitet wieder mit Achsen, hoffentlich beschreibt er sie richtig. Das ist die Wissensachse. Hier wenig Wissen und das Wissen nimmt ständig zu. Und auf der anderen Seite, die andere Achse, ist die Achse des Selbstvertrauens. Und dann merkt man, okay, diese Linie macht sehr, sehr viele Kurven und heftige Ausschläge. Was ist damit gemeint? Wenn man sich ein bisschen in ein Thema hineinliest, in der Schule, in der Politik, im Leben, im Studium, im Leben zum Beispiel auch in der Pubertät, da kommt man irgendwann an den Punkt, wo man etwas gelernt hat und man hat Wissen und dann kommt man hier hin und sagt, ah, ich weiß alles. Ups. Zum Glück habe ich genügend Magnete. Ich weiß alles. Manche denken, das ist in der Pubertät, meine Eltern wissen gar nichts, ich weiß jetzt alles. Ich hatte es ein bisschen später bei der Matur, so mit 18 Jahren, da dachte ich, hey, jetzt bin ich erwachsen. Jetzt weiß ich ja alles. Jetzt komme ich komplett raus. Und dann musste ich das erste Mal eine Steuererklärung ausfüllen. Und das hatten wir nicht in der Schule. Das hat man nicht gelernt. Und ich dachte, hey, was muss diese Formulare, was muss ich da überhaupt alles ausfüllen? Und ich hatte Glück, weil mein Vater ist Steuerberater. Da konnte ich den fragen und habe gemerkt, ja, der weiß doch noch etwas. Oder ich bin umgezogen und habe gemerkt, hey, da muss man nur noch Formulare ausfüllen, man muss sich bei der Gemeinde abmelden, man muss sich bei der neuen Gemeinde anmelden. Dann wollen die wieder andere Formulare sehen und so. Und ich habe gemerkt, okay, da sinkt das Selbstvertrauen und man merkt, ah, da gibt es noch mehr, als ich gedacht habe. Ich weiß doch noch nicht alles. Das ist vielleicht gar nicht so einfach. Und mit der Zeit, wenn du noch mehr merkst und noch mehr mit Problemen behäuft bist, kommst du hier hinten? Jetzt ist das Ding runtergefahren. So. Da kommst du an einen Moment, ins Tal der Verzweiflung, wo du merkst, hey, das werde ich nie verstehen. Das werde ich nie verstehen. Es ist so schwierig, so kompliziert. Bei mir zum Thema, das Thema Statistik, ist so ein Thema, wo ich merke, hey, da komme ich wahrscheinlich nie draus. Und ich denke, hey, wie kann das nun jemand verstehen? Oder in einem Projekt bist du am Anfang völlig euphorisiert und denkst, ja, das kommt alles super gut. Und irgendwann in einem Projekt kommt meistens so ein Tiefpunkt. Bei mir war das beim Projekt Hochzeit der Fall. Da kam so ein Tiefpunkt, und zwar eine Woche vor der Hochzeit. Der Punkt war eigentlich nicht wir, sondern es war die Kirche. Es war so 2021, den Anfang Sommer, da gab es so, es war Corona-Zeit, aber es gab so die ersten Lockerungen. Wir wussten zuerst nicht, können wir überhaupt groß feiern? Und wir haben das Datum am 3. Juli gewählt. Und dann hat es gesagt, ja, ab 1. Juli geht's auf, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und dann hat die Kirche gesagt, ja, bei uns nicht. Die Kirche hat gesagt, hey, ihr dürft 170 Personen in der Kirche haben. Ich meine, die Kirche hatte 700 Plätze, aber war ein bisschen überdimensioniert. Aber wir hatten Glück, gesagt, 170 Personen, ja, das ist genau die Zahl, die wir eigentlich haben. Das ist super, das geht auf. Und dann hat die Kirche gesagt, ja, weil das ist ja ein Anlass, den ihr macht. Aber nachher am Apero, da dürft ihr nur noch 50 Personen sein. Und wir haben gedacht, ja, wie soll das gehen? Wie kriegen wir die 120 Personen weg? Also die müssen ja irgendwie, das geht doch nicht. Und dann haben wir diskutiert und wir mussten den Bundesamt für Gesundheit anrufen, was wir jetzt da machen können. Und die haben gesagt, ja, wenn ihr ein Sicherheitskonzept habt und wenn ihr die Namen aller Leute habt, dann haben sie gesagt, ja gut, das haben wir, die mussten sich ja anmelden bei uns bei der Hochzeit, dann könnt ihr das durchführen. Und dann haben wir gemerkt, okay, dann können wir das durchführen und haben wir das der Kirche gemeldet und haben gesagt, ja, wenn das Bundesamt für Gesundheit sagt, das ist gut, dann dürft ihr das machen. Aber es war so ein Krisenmoment. Aber ich glaube, so einen Krisenmoment gibt es in jeder Situation, in jedem Projekt. Oder auch wenn du ein Studium hast, wenn du im Studium bist, plötzlich merkst du, hey, Prüfungsphase, hey, ich werde das nie verstehen. Und wenn du dich länger damit beschäftigst, dann nimmt dein Wissen zu und du merkst plötzlich, ah, langsam macht es Sinn. Man versteht plötzlich Zusammenhänge, man kann das sehen. Und am Schluss, wenn man sich ganz viel Wissen angeeignet hat und ein Thema durchschaut hat und jemand fragt einen, hey, kannst du mir das Thema kurz erklären? Dann kann man oft nur sagen, glaub mir, es ist kompliziert. Du hast zwar das Wissen und das Selbstvertrauen steigt auch wieder, weil du merkst, okay, ich komme so langsam draus, ich habe es verstanden. Aber wenn du zum Beispiel einen Arzt fragst, und der Arzt sagt, hey, kannst du mir erklären, wie der Körper funktioniert? Dann geht das wahrscheinlich länger als 5 Minuten. Und wenn er dir ein paar grundlegende Dinge erklärt und du denkst plötzlich, ah ja, ich weiß jetzt, wie der Körper funktioniert, dann bist du wieder hier oben. Weil eine kurze Erklärung ersetzt kein Medizinstudium. Und Leute, die Medizin studiert haben, können nur sagen, ja, glaub mir, es ist kompliziert. Wir wissen sehr viele Dinge auch noch nicht. Und diese Kurve, die gibt es immer wieder im Leben. Die hat auch einen Namen, die heißt Dunning-Kruger-Effekt. Und die wurde schon bei unterschiedlichsten Themen erforscht und wissenschaftlich untersucht. Und dieses Tal, wo es heißt, ich werde es nie verstehen, da müssen wir häufig durch. Im Januar habe ich euch ein anderes Modell noch gezeigt. Das ist dieses, auch mit der Inkompetenz und Kompetenz und der Unbewusstheit und Bewusstheit. Und diese Kurven haben miteinander zu tun. Hier bist du völlig zufrieden und dann kommt die Unsicherheit, dann wirst du sicher und vielleicht sogar vertraut mit dem Thema. Sie sind ja auch ähnlich beschriftet mit Wissen und Selbstvertrauen und Inkompetenz und Bewusstsein. Nur diese Kurve gibt es manchmal auch in unserem Glaubensleben. Manchmal, wenn eine neue Person zum Glauben kommt, dann hat sie voller Selbstvertrauen und sagt, ja, ich habe alles begriffen. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Und plötzlich tauchen ein paar Fragen auf. Und irgendetwas funktioniert nicht so, wie man das vielleicht am Anfang gedacht hat. Und plötzlich hat man noch mehr Fragen und man hat Zweifel. Und ist hier unten und merkt, hey, ich werde es nie verstehen und das macht gar keinen Sinn. Und da gibt es immer wieder diese Momente. Und hier steigen leider viele Leute wieder aus dem Glauben aus, weil sie denken, hey, nein, das macht keinen Sinn. Und dann braucht es gewisse Durchhaltewille, damit man hier hochkommt. Und hier hinten kann man meistens keine einfachen Antworten geben. Und auch wenn man 3 oder 5 Jahre Theologie studiert hat, weiß man nicht alles. Man hat vielleicht ein paar Fragen mehr oder ein paar andere Fragen. Gewisse Fragen haben sich geklärt. Aber es ist kompliziert. Aber hier drüben steigt das Selbstvertrauen wieder. Das Selbstvertrauen in einen und auch das Vertrauen in Jesus. Dass er in den Fragen, die ich nicht weiß, trotzdem Herr ist. Wichtig ist, dass Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein nicht das Gleiche ist. Selbstvertrauen ist das, was ich in mich habe, völlig subjektiv. Da kommt es nicht darauf an, was die Objektivität sagt. Wenn ich sage, hey, ich bin der beste Fußballspieler hier drin oder ich bin der beste Musiker hier drin, kann ich das mit wahnsinnigem Selbstvertrauen sagen. Und wenn mir dann jemand fragt, hey, spielst du ein Instrument? Und ich muss sagen, nein, noch nicht. Oder nein, ich habe nie Fußball trainiert. Dann merkt man, okay, diese Aussage ist nicht objektiv korrekt. Da fehlt dann das Selbstbewusstsein. Weil Selbstbewusstsein ist, ich bin bewusst, wer ich bin, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen. Und das sehen andere auch so. Das ist viel objektiver, als einfach nur Selbstvertrauen zu haben. Selbstbewusstsein ist reflektiert. Selbstvertrauen muss nicht reflektiert sein. Am Beispiel von Jesus. Jesus hat gesagt, hey, kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Und er sagt, ich bin von Herzen demütig. Auch bevor er das sagt, sagt er etwas anderes. Da sagt er, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Und dann sagt er, kommt her zu mir. Jesus kannte sich selber. Und nicht, es ist nicht ein falsches Selbstvertrauen, sondern er kennt sich durch und durch. Wenn ich sagen würde, hey, alles ist mir gegeben von meinem Vater, dann wäre das falsches Selbstvertrauen. Aber Jesus kann das von sich aus sagen und es stimmt objektiv. Man muss sich dafür selbst reflektieren, um sich zu kennen. Und das ist schwierig und das benötigt manchmal Hilfe. Hilfe von außen. Leute, die einem die richtigen Fragen stellen, die einen hinterfragen. Und das Ziel am Ende vom Selbstbewusstsein ist, auf Augenhöhe zu kommen mit sich selber. Nicht sich selbst zu überhöhen und denken, hey, ich bin der Beste, ich kann alles und super. Das wäre Überheblichkeit. Aber auch nicht sich selbst klein zu machen und denken, oh, ich kann gar nichts. Das wäre Minderwert. Das ist auch nicht Demut oder falsche Demut. Wenn die Leute sagen, hey, ich kann gar nichts und denken, sie seien demütig. Nein, das ist es nicht. Das Ziel ist, auf Augenhöhe mit sich selbst zu kommen. Und dann als zweites, wenn ich weiß, wer ich bin, zu wissen, wer die anderen sind. Mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen. Und zu akzeptieren, dass die anderen gewisse Schwächen haben und dass die anderen Stärken haben. Und dann heißt es eben nicht neidisch sein. Und nicht sagen, hey, ich bin besser, weil ich das und das besser kann. Oder ich bin schlechter, weil ich das schlechter kann. Das heißt, auf Augenhöhe kommen mit den anderen. Nicht andere hochheben und zu Superhelden erklären. Das passiert in unserer Gesellschaft auch häufig. Wenn man denkt, ja, jemand ist eine super Musikerin, dann hat sie auch sonst Ahnung vom Leben und dann ist sie mein Vorbild für alles. Oder jemand kann super gut Fußball spielen und denken, okay, dann übernehme ich dessen politische Meinung. Vielleicht ist die gar nicht fundiert, weil Fußball wenig mit Politik zu tun hat. Nicht andere zu Superhelden erklären, aber auch nicht andere demütigen und niederdrücken. Und hier haben wir im Deutschen ein Problem, dass das Wort demütig sein und jemanden demütigen den gleichen Ursprung hat. Das ist aber im Griechischen nicht so. Jemanden demütigen heißt im Deutschen ja jemanden herunterdrücken und ihn minderwertig machen. Aber eigentlich geht es ja um die Augenhöhe mit den anderen. Der dritte Punkt ist zu wissen, dass Gott über uns steht. Gott sagt von sich, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Sie sind höher als unsere Vernunft. Wir sind selber nicht Gott. Und das ist gut so. Und wir müssen auch nicht Gott spielen. Wenn wir uns mit Gott vergleichen, sind wir immer ganz am Anfang von dieser Linie. Also wir haben im Gegensatz zu Gott sehr wenig Wissen. Und wenn du sagst, ja, ich bin eigentlich so wie Gott, ich weiß eigentlich alles, dann bist du auch am falschen Ort. Das wäre ein Gottkomplex. Das wäre ein falsches Selbstvertrauen. Wir müssen uns auch nicht ausspielen, sondern in Relation sehen zu Gott, wer er ist und wer wir sind. Und Gott ist allwissend und unser Wissen ist nur Stückwerk. In 1. Korinther 13, Vers 9 heißt es, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wir wissen noch nicht alles. Unser Wissen wird mehr und unsere Erkenntnisse können auch unsere Meinung verändern. Wir können plötzlich über ein Thema anders denken, weil wir jetzt mehr wissen. Und das ist nicht schlecht, wenn wir die Meinung ändern, weil wir mehr wissen, sondern das hilft. Wir dürfen wissen, ich bin selbstbewusst und ich weiß, was ich im Moment weiß. Aber das ist vielleicht nicht die absolut letzte Wahrheit. In diesem Thema gibt es wahrscheinlich noch mehr. Und das ist auch so, wenn man 3 oder 5 Jahre Theologie studiert hat. Manchmal kommen Leute auf mich zu und sagen, hey, du hast doch Theologie studiert, du weißt doch das. Und bei vielen Dingen habe ich selbst Fragen und sage, nein, ich weiß das nicht. Wir können uns gemeinsam auf den Weg machen, um eine Antwort zu finden. Und vielleicht finden wir schnell eine Antwort und vielleicht dauert es lange, bis wir eine Antwort haben. Und vielleicht haben wir auch schlussendlich keine Antwort. Weil unsere Erkenntnis immer nur Stückwerk ist. Und es gibt in jedem Gebiet Spezialisten. Auf jeder kleinen Nische gibt es irgendwelche Spezialisten, die ganz viel wissen. Und wir können nicht alles Wissen erfassen. Unser Wissen ist nur Stückwerk. Und deshalb kann ich sagen, hey, früher dachte ich so, und heute denke ich so über ein Thema, weil ich mehr weiß. Das sind so 4 Punkte, die wir benötigen, um Demut zu lernen. Was sind die Auswirkungen davon? Petrus und Paulus haben viel in ihren Briefen geschrieben. Und sie schreiben den Leuten immer wieder, dass sie demütig sein sollen. Ich lese uns da mal ein paar Dinge vor aus den Briefen. Petrus schreibt in 1. Petrus 5, desgleichen, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das heißt nicht, macht euch selber fertig, sondern kenne deinen Platz im Verhältnis zu Gott. Paulus schreibt an die Kolosser in Kolosser 3, Vers 12 und 13, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage den einen den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Hey, manchmal ist es ein gegenseitiges Ertragen und ich muss andere Menschen ertragen, die auch nicht auf meiner Wellenlänge sind und trotzdem sage ich, hey, ich ertrage dich. Im Wissen, dass andere Leute mich ertragen müssen. Wenn ich nicht auf einer Wellenlänge mit ihnen bin. In Philipper 2, Vers 3 schreibt Paulus, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das achte den anderen höher heißt vielleicht, du musst dich in einem Themenbereich zurücknehmen, wenn die andere Person mehr Wissen hat. Aber es heißt eben nicht, mache dich klein und mach den anderen ganz groß, denn dann kommst du nicht auf Augenhöhe. Und das ist eigentlich das Ziel. In Epheser 4, Vers 2 heißt es, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Schon wieder müssen wir einander ertragen. 1. Petrus 3, Vers 8, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Allesamt gleichgesinnt heißt nicht, dass du in jedem Thema die gleiche Meinung haben musst wie der andere. Es gibt Themen, die muss man sich einfach stehen lassen und sagen, okay, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und das ist okay. Und beide Meinungen sind okay. Und man kann sich stehen lassen, im Wissen, dass wahrscheinlich beide nur Stückwerk haben am Wissen. Die Auswirkungen von Demut sind ein friedliches Zusammenleben mit anderen Menschen. Das wirkt gegen die Polarisierung. Wo man unterschiedliche Meinungen hat und man einsehen kann, okay, diese Meinungen sind nicht wesentlich. Wir können trotzdem miteinander umgehen. Es gibt ein paar wesentliche Punkte, die können wir nicht einfach sagen, okay, so oder so. Im christlichen Glauben gibt es einige wesentliche Punkte. Aber es gibt sehr viele Punkte, die sind vielleicht nicht so wesentlich. Die kann man so oder so sehen. Man kann eine andere Perspektive haben. Oder man kann unterschiedlichen Argumenten mehr oder weniger Gewicht geben. Und dann kommt man zu einer anderen Meinung. Spannend finde ich, wenn Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. Die Konsequenz daraus ist, wie Jesus sagt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gewisse Dinge relativieren sich dann. Man muss nicht mehr in jedem einzelnen Punkt recht haben. Und in den Bibeltexten, die wir gelesen haben, kommt sehr häufig Demut und Sanftmut vor. Demut ist die innere Haltung und Sanftmut ist die äußerliche Handlung dazu. Und die ergänzen sich einander. Dass ich nicht einfach den anderen anfahre, sondern ihn freundlich auf meine Meinung hinweise. Und vielleicht, wenn ich ihm Wissen weitergeben kann, findet er meine Meinung nachher gut und übernimmt sie auch. Und manchmal hat er trotzdem eine andere Meinung. Und vielleicht habt ihr jetzt eine andere Meinung, als ich euch jetzt da präsentiert habe. Dann könnt ihr nachher gerne auf mich zukommen und mit mir diskutieren. Oder ihr diskutiert in kleinen Gruppen, nachher beim Kirchencafé. Und tauscht darüber aus. Und vielleicht werde ich in 3 Jahren oder in 5 Jahren eine andere Meinung haben. Aber das ist das, was ich momentan zum Thema Demut erkannt habe. Und danach möchte ich leben, dass ich jeden Menschen annehme, voller Demut. Und soweit meine Erkenntnis für heute, mit dem Wissen, dass es nur Stückwerk ist.